So, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann habe ich Ehre und Freude, diese Veranstaltung zu eröffnen. Straßburg ist, wie wir EU-Leute sagen, nicht umsonst auch Straßburg, weil wir haben jetzt zur selben Minute einen Misstrauensantrag gegen die Kommissionspräsidentin von der Leyen präsentiert. Und da waren wir noch quasi am Beginn dieser Pressekonferenz, sind jetzt hierher geeilt, um eine zweite sehr wichtige Sache in Angriff zu nehmen, nämlich das neueste Werk von einem sehr, sehr starken österreichischen und im deutschsprachigen Raum generell tätigen Influencer zu präsentieren, der sozialisiert ist in Österreich in der freiheitlichen Reformgemeinde, der als der einstige Kärntner Landeshauptmann und frühere Bundesparteihauptmann der FPÖ, Jörg Haider, das verkrustete rot-schwarze System in Österreich sehr erfolgreich aufgebrochen hat, einer seiner engsten Wegbegleiter war und seit geraumer Zeit als der freiheitlichen Reformidee zwar verbunden, aber trotzdem unabhängiger, scharfzüngiger Kommentator in Österreich, Produzent von Social Media Content, wie man auf Neudeutsch sagt, und Inhalten, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, gewaltige Reichweiten generiert und jede Woche bei uns in Österreich mit sehr, sehr pointierten Diskussionen sein Auditorium unterhält, jetzt hier in einer internationalen Art und Weise sein jüngstes Werk präsentiert. Ein Buch, das mit Merkels Werk Unser Untergang betitelt wurde und zunächst in Österreich in allen Bestsellerlisten auf Platz 1 gelangt ist und nunmehr in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 2 im Sachbuchbereich rangiert und quasi auf der Überholspur ist Platz 1. Und ich halte es für irrsinnig wichtig, weil es eine demokratisch notwendige und wichtige Kontrameinung ist zu dem, was hier in Europa vorherrscht. Und es ist ja nicht das erste Buch, das du geschrieben hast. Hinten sind deine anderen angeführt mit Der perfekte Untertan, was ich auch gelesen habe, was eine großartige Zusammenfassung war. Die Freiheit ohne Wenn und Aber und Zeit für Sauberkeit, und jetzt verrate ich ein Geheimnis, es ist kein Hygienebuch, ja, wo du Tipps gibst, sondern es ist ein Buch, das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ja, alle Instrumente, die notwendig sind, um saubere Politik sicherzustellen, auch hier in Buchform präsentiert. Mit mir am Podium sitzen der Präsident der europäischen Souveränisten, René Aust, den ich kennenlernen durfte als, sage ich, jemand, der sehr, sehr hohe Handschlagqualität in seinem Handeln und in seinem Tun hat, der in einer sehr besonderen Art und Weise hier die Reformpolitik gegen eine Mehrheit der Europäischen Union trägt und mit seiner Gruppe, glaube ich, auch sehr, sehr viel Salz in der europäischen Parlamentssuppe sicherstellt und ich mich auch freue einfach, dass er, sage ich, immer wieder mit uns auch entsprechend kooperiert. Zu meiner Linken ein ganz besonderer Freund, der Österreicher, aber auch von mir, nämlich Ernő Schaller-Barosch, der als perfekt deutschsprachiger Ungar auch quasi die Schnittstelle zwischen Ungarn und uns Österreichern darstellt und Ansprechpartner für all das ist, was wir im zwischenstaatlichen und im Parteienbereich miteinander in Kooperationen sicherstellen. Und ich darf so viel verraten, dass eigentlich fast alles, worum man dich bittet, erfolgreich sichergestellt werden kann. Und so stellt man sich politische Kooperationspartner generell vor. Das ist eine Freude, so jemand auch hier in seiner Gruppe zu wissen. Und mit Hermann Tertsch, einem Vertreter der spanischen Vox-Partei, jemand auch hier mit unserem Podium sitzt, der nicht nur 5 Jahre sehr erfolgreich Journalismus in Österreich betrieben hat, ebenfalls perfekt Deutsch spricht und als einer unserer jüngerer Kooperationspartner, auf die ich sehr, sehr stolz bin, Sie mit an Bord zu wissen, eine ganz große Triebfeder in dieser europäischen Reformpolitik auch darstellt. Und es ist, glaube ich, heute eine rein deutschsprachige Sache von unserer Seite, ist, weil das Buch auch jetzt einmal in Deutsch fabriziert wurde, aber sagt niemals nie, vielleicht bieten sich Übersetzungen an und bringen es mir wirklich in die europäische Breite. Heute könnte der Startschuss dafür sein und ich danke dir, dass du gekommen bist und gebe jetzt einmal einfach das Wort an dich weiter.
Danke, lieber Harald, danke für deine Initiative, heute gemeinsam mit René Aust, beide Fraktionen hier am Pult dieses Buch zu präsentieren, aber doch wohl eher 10 Jahre offene Grenzen in Europa zu beleuchten, die Auswirkungen geopolitisch auf Europa, auf unsere einzelnen Nationalstaaten. Es freut mich sehr, lieber Ernott, dass du aus Ungarn heute hier bist, Hermann aus Spanien, dem ich schon öfter begegnen durfte und mich sehr freue und auch sehr geehrt bin. Ja. Arnold Schwarzenegger hätte hasta la vista darauf gesagt. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, am 1. Juli 2017 wurde hier unten im Plenarsaal des Europäischen Parlaments ein großer Europäer aufgebahrt in einer Eichentruhe. Er hieß Helmut Kohl. Er war ein großer Konservativer, der gegen Ende seines politischen Lebens über Moral gestolpert ist. Aber er war ein Mensch, der nicht zu Unrecht hier im Europäischen Parlament gelegen ist, zum letzten Respekt, weil er Europa nebst vielen anderen versucht hat zu vereinen, die Achse Ost und West zu schließen. Es ist ihm gelungen, in seinem eigenen Land, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Widrigkeiten, dass Deutschland erblühe und heute ein geeinter Staat ist. Helmut Kohl hat aus meiner Sicht in einer Tradition Verantwortung übernommen, die man mit dem Gründergeist des europäischen Einigungsprozesses vergleichen kann, wie Charles de Gaulle, Konrad Adenauer oder Schumann, nachdem ein Gebäude im Besitze ihres Parlaments benannt ist. Die Nachnachfolgerin von Helmut Kohl, dem Einigungskanzler Deutschlands und Überwinder des Ost- und Westgefälles, hat nun, und das können wir 10 Jahre später feststellen, Europa zutiefst gespalten. Sie hat Europa zutiefst ruiniert. Im Jahr 2020 haben Sie, sehr geehrte Damen und Herren, vor allem sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die Mitglieder des Europäischen Parlaments mit einem alten schottischen Lied, die Mitglieder des Europäischen Parlaments aus dem United Kingdom verabschiedet. Eine Begründung für den Brexit, eine Begründung für den Abschied der Abgeordneten des Vereinigten Königreichs war die Zuwanderungspolitik von Angela Merkel 2015, weil man im Rahmen der Personenfreizügigkeit sich nicht den Terror antun wollte, unter dem heute Deutschland, Österreich, Frankreich und eine weitere Reihe von Ländern bis nach Spanien leidet. Die Schneise des Terrors, des Bluts, das sich durch unseren Kontinent gezogen hat. Helmut Kohl hat vereint, Angela Merkel, das Mädchen Kohls, die Kaderkommunistin der SED, hat gespalten und war eine Scheinkommunistin, eine Scheinkonservative, in Wahrheit eine Kommunistin, die aus ideologischem Kalkül und nicht aus vorgespielter Humanität vor 10 Jahren, wir schaffen das, gesagt hat. Und die letzten 10 Jahre haben für Europa bedeutet, mehr als 9 Millionen Menschen, die größtenteils transkontinental, außerhalb des Kontinents, größtenteils kulturfremd, auf diesen Kontinent gekommen sind. Und wenn wir uns heute durch Frankreich begeben, von Straßburg bis nach Paris oder von Wien nach Berlin, uns europäische Städte als Nester einer europäischen Zivilisation im Geiste eines Benedikt des 16., Kardinal Ratzinger, Europa, der Glaube Israels, Judentum, Christentum, die Philosophie Griechenlands, das römische Recht, diese Philosophie ist mit Blick auf diese Städte ausgehöhlt, nur mehr rudimentär sichtbar. Dieses Europa hat sich die letzten 10 Jahre im Inhalt, im Wesen und im Antlitz gänzlich verändert. Ich wünsche Ihnen noch einmal viel Spaß in Paris einfach einmal Richtung Gare du Nord zu gehen. Und dann überlegen Sie sich, ob Sie noch in einer europäischen Stadt sind oder ob Sie am Hindukusch in Zukunft leben wollen. Peter Schollatur, der bei weitem nichts rechtspopulistische, rechtskonservative Autor, hat einst gesagt, wer halb Kalkutta aufnimmt, hilft am Ende nicht Kalkutta, er wird zu Kalkutta. Wer halb, oder ich gehe weiter, wer de Kabul und den Hindukusch aufnimmt, zur Gänze, wird am Ende Kabul und Hindukusch. Das ist nicht das Europa, für das Gründerväter gekämpft haben. Das ist nicht das Europa, das heute Grundrechte noch bieten kann. Es gibt ein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Es gibt ein Grundrecht auf Freiheit. Es gibt ein Grundrecht auf Friede. Für Frauen, für Männer, für Kinder. Das wird tausendfach in Europa, das wurde zigtausendfach in Europa die letzten 10 Jahre zutiefst geschändert in einem Experiment, wo Sie und die ihnen schutzbefohlenen Bürger Laborhasen waren in einem Experiment, wo wir für einige erfolgreiche Modelle der Integration einen hohen Preis zu zahlen hatten, der nicht nur pekuniär zu bemessen ist, sondern in einem klar definierbaren menschlichen Leid. Harald Wilimski hat mir gesagt, ich darf nicht zu lange reden. Ich möchte aus meinem Buch Merkels Werk, unser Untergang, Seite 171 nur einen Satz zitieren. Die Täter, die unsere Tochter Leonie stundenlang vergewaltigt und bewusst umgebracht haben, hätten nicht mehr im Land sein dürfen. Ich denke, nur ein komplett dummer Mensch erkennt nicht den Kausalzusammenhang zwischen dem Schicksal meiner Tochter und der Politik. Klagt die Mutter von Leonie, Melanie Popp, einem jungen 14-jährigen Mädchen aus Österreich an, das vor einigen Jahren von 4 Afghanern betäubt, vergewaltigt, ermordet und in einem eingerollten Teppich wie ein Müllsack am Straßenrand inmitten der Bundeshauptstadt Österreichs Wien abgelegt wurde. Gleichsam der Mentalität, wie man mit Menschen, der Humanität, wie man mit Mitmenschen umgeht, hat sich hier sichtbar gezeigt. Welche Charaktere, welche Menschen mit welchem sozialisierten Rucksack wir, nicht alle, aber viele, größtenteils durch Angela Merkel vor 10 Jahren zu importieren begonnen haben. Und gestern tritt ihr EU-Kommissar Magnus Brunner, das ist jener Mensch, der in ihren europäischen Institutionen für Migration zuständig ist und in Österreich mit seinen 10 Schweinsfingern nicht einmal das Budget zählen konnte, tritt hier auf und erklärt, es sei ein großer Erfolg, wenn die Europäische Union im ersten Halbjahr 2025 nur mehr 400.000 Asylanträge illegal annimmt. Jetzt weiß ich schon, dass bei den scheinkonservativen Heuchlern das Problem mit Mathematik ein großes ist, sonst würden die Defizitstände der einzelnen EU-Mitgliedstaaten nicht so groß sein. Sie können nicht lesen, sie können nicht schreiben und sie können nicht zählen, aber am Ende lügen sie. Jeden Tag, wenn sie aufstehen und am Abend, wenn sie schlafen gehen. 400.000 im ersten Halbjahr bedeutet 400.000 mal 2, 800.000 in einem Jahr bedeutet 8 Millionen die nächsten 10 Jahre. Mit Blick in den Rückspiegel haben wir mehr als 9 Millionen aufgenommen. Österreich, aus dem Land, woher ich komme, hat nicht einmal 9 Millionen Einwohner. 2 EU-Mitgliedstaaten werden schleichend in der Europäischen Union implementiert, die keinerlei europäische Mentalität, keine Identität, keine Kultur, keine europäische Sprache, kein europäisches Verständnis, wie wir es in Frankreich, bei souveränen Franzosen, in Deutschland, in Österreich, in Spanien, in Ungarn erleben. Das Ziel ist klar. Wenn ich in dieses Wasser Wein gebe, ich bin dem Wein nicht abgeneigt, dann ist es kein klares Wasser mehr. Wenn nur mehr 2/10 Wasser drinnen sind und der Rest ist Wein, dann hat das nicht mehr mit einer gesunden Mischung zu tun oder einem Spritz oder einer Schorle, wie die Deutschen zu sagen pflegen, sondern dann ist das die Invasion des Weines, aber nicht mehr die Integration in einem Glas. Und das ist passiert. Und wir sehen es, sehr geehrte Damen und Herren, und ich komme dann, glaube ich, schon schön langsam zum Schluss. Kollege Wilimski ist ganz begeistert von meinen Ausführungen. Aber ich bin ihm sehr dankbar für das, dass er das hier heute ermöglicht, denn deutsche Medien schreiben keine Zeile über dieses Buch und dennoch ist es in der Spiegel-Bestsellerliste Platz 2. Das nur zur Wirkmacht der etablierten Medien. Können in Zukunft Ameisen melken gehen. Schauen wir in unsere Schulen und wir werden sehen, in Wien, in Berlin, 50-60% Schüler, die die Ursprungsreligion dieses Kontinents nicht mehr repräsentieren, sondern muslimischen Anteil sind. Nichts gegen den Islam. Aber ist er hier heimisch? Oder hier Wurzeln? Nein. Die Sozialtöpfe sind geplündert. Sie diskutieren bei jeder Plenarsitzung hier in Straßburg und bei jeder Ausschusssitzung über die geplünderten Finanzsysteme der Europäischen Union. Sie wissen gar nicht mehr, wie viel Defizitverfahren Sie gegen EU-Mitgliedstaaten einleiten müssen. Die Sozialtöpfe sind geplündert, weil mehr als 2/3 der Menschen, zum Beispiel in Deutschland und in Österreich, die in der Mindestsicherung, im Bürgergeld, in den Sozialleistungen sind, entweder Ausländer sind oder Menschen mit Migrationshintergrund. Das heißt, hat ein Zuzug auf den Facharbeitsmarkt stattgefunden oder direkt in die Sozialleistung? Leonie ist nur ein Beispiel. Sie steht stellvertretend für Anne-Marie, das Mädchen, das in Brockstedt erstochen wurde, für die Opfer von Nizza, für die Opfer von Madrid, für die Opfer von Breitscheidplatz, für Solingen, Magdeburg, München, Berlin, Villach. Ich kann Ihnen mittlerweile jedes europäische Nest aufzählen, an dem man sich nicht mehr das Leben sicher war die letzten 10 Jahre. Villach ist nicht der Nabel der Welt in Österreich. Die meisten werden es nicht kennen. Solingen, gut, war immer schon eine Messerstadt. Aber das bedeutet ja nicht, dass man am Ende die eigene Bevölkerung am Silbertablett den Mördern und Häschern ausliefert. Ruben, Janis, Anne-Marie, Danny, Philippos, europäische Namen, europäische Gesichter, europäische Steuerzahler, europäische Kinder. Alle geopfert Angela Merkels. Sozialsysteme geplündert, die Finanzsysteme geplündert, die demografische Pyramide steht Kopf. Die Zuwanderer von vor 10 Jahren zahlen uns nicht die Pensionen und die Renten, sondern unsere Pensionisten und Rentner zahlen deren Sozialunterstützung. Und daher komme ich zum Schluss. Angela Merkels, wir schaffen das und ihre darauffolgende Politik, vertreten bis heute von Ursula von der Leyen, von Herrn Merz, Herrn Macron, und nur wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise Ungarn, die sich widersetzt haben, die Slowakei, Polen, Tschechien, auch hier wieder das Ost-West-Gefälle, nur diesmal sind die östlichen Länder intelligenter als die westlichen. Ich komme zum Schluss. Merkels Werk ist nicht nur unser Untergang, es ist politisch das größte Verbrechen an Europa in der Nachkriegsgeschichte. Ich danke Ihnen.
Ich danke, ich sehe mit 2 geschlossenen Augen und sehr viel Nachsicht das massive Überziehen der Zeit. Es war wirklich interessanter Beitrag.
Du hast 15 Minuten später angefangen.
Ich möchte dich warnen, das Herzeigen von Büchern hier geschieht nicht ohne entsprechenden Tadel. Ich habe mir, seitdem ich jemand bin, der eigentlich immer frei redet und nie eine Redeunterlage hat und seit über 10 Jahren hier bin, ich das erste Mal heute im Plenum eine Redeunterlage mit mir gehabt, aus der ich zitieren wollte, dein Buch. Und ich stelle davor, was passiert ist. Ja. Man hat es mir verwehrt, aus diesem Buch zu zitieren. Ja. Man hat irgendwo eine Hüsiere, eine Dame des Hauses, die für Ordnung zuständig ist, dann zu mir geschickt, wollte mir das Buch wegnehmen. Und ich habe dann gesagt, Freunde, so nicht. Ja. Wir sind hier in einem Parlament, das Zitieren aus Büchern, wenn ich vor allem jemand korrekt zitieren möchte, das kann mir nicht verwehrt werden. Und im Übrigen ist es mein Buch, weil du es mir geschenkt hast und wird auch mit Sicherheit nicht konfisziert vom Europäischen Parlament. Es zeigt nur, wie absurd es hier ist und wie Linke zum Podium schreiten mit irgendwelchen Botschaften auf ihren T-Shirts und niemand etwas sagt. Und wenn man hier aus einem Buch nur 2 europäische Staatsmänner, im Konkreten wäre es gewesen, Orban und Kickl zitieren möchte, dann wird einem das verwehrt mit dem Hinweis darauf, man möge doch nicht Bücher nehmen und könnte ja dafür Werbung machen. Ja, ich möchte Werbung machen, weil ich von dem Inhalt überzeugt bin und danke, dass du das fabriziert und geschrieben hast. Der erste auf unserer Redner- und Diskussionsliste wäre der Präsident der Europäischen Souveränisten und der Delegationsleiter der AfD, René Aust. Wir haben ja eines gemeinsam neben der Sprache, nämlich unsere beiden Länder waren die Länder, die am stärksten neben Schweden betroffen waren von diesem massiven Zuzug der über 9 Millionen Leute, die gekommen sind. Wenn unserer beider Länder die attraktivsten Bedingungen im Sozialsystem vorherrschen. Und ich ersuche dich hier für uns eine Einschau dessen zu geben, wie ihr die vergangenen 10 Jahre mit der Botschafterin Angela Merkel erlebt habt.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Gerrit Groß. Ganz herzlichen Dank für dieses Werk und für dieses Buch. Zu Recht noch auf Platz 2, bald auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste. Ein bisschen Motivation kann ja nie schaden. Es ist wirklich ein wichtiges Werk, eine schonungslose Analyse der Migrationspolitik und der gesellschaftlichen Auswirkungen und mit Sicherheit auch eine Quelle für künftige Historiker. Das, was mir ganz besonders gefallen hat, ist, dass in diesem Werk auch die Eltern von Opfern zu Wort kommen. Und ich möchte an einer Stelle zitieren den Vater von Anne-Marie Kürat, nämlich Michael Kürat. Es ist gefährlich, wenn man die Moral über die Vernunft erhebt. Wer unkontrollierte Massenmigration als christlich oder menschlich tituliert, der sollte sich vielleicht einmal mit der Realität auseinandersetzen. Es ist ein großes Verdienst, dass du nicht nur Politiker zu Wort kommen lässt, sondern gerade diejenigen, die die schlimmsten Folgen zu tragen hatten, beispielsweise den Verlust der Ehefrau oder beispielsweise den Verlust des eigenen Kindes. Und natürlich kann man nach der Lektüre dieses Buches zunächst einmal ein bisschen in Depression verfallen, weil es doch so schonungslos aufgezeigt wird, sehr komprimiert, was wir zwar über die Jahre aus der Zeitung doch erfahren, aber wenn man das in diesen großen Details dann auch mitbekommt, dann kann man doch manchmal auch ein bisschen hoffnungslos werden. Du hast geschrieben, nach Lektüre kann man sich denken, so schreibt der Autor, dass Europa sich abgeschafft hat und wir bereits verloren seien. Ich möchte das dennoch bestreiten. Wir haben in den vergangenen Monaten und Jahren erlebt, wie sich Patrioten nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt aufmachen, um sich gegen diese Form der Migrationspolitik, wie sie insbesondere ja auch in Deutschland initiiert worden ist, seit 2015 begonnen worden ist. Wir sehen es selbst in Japan, wo die Leute demonstrieren gegen eine zunehmende Öffnung der Masseneinwanderung für Masseneinwanderung. Wir haben es gestern Abend erlebt, wo Donald Trump das erste Mal in der Geschichte eines US-Präsidenten so schonungslos und offen über die Gewalt durch Minderheiten in den US-Städten klar und deutlich Stellung bezogen hat. Aber wie konnte das alles eigentlich geschehen? Was ist eigentlich genau passiert 2015? Dort wirkte sich aus, dass wir in Wahrheit schon seit sehr viel längerer Zeit eine Migrationspolitik haben, die Parallelgesellschaften zugelassen hat. Und dieses 2015 war dann eine Initialzündung, weil die Parallelgesellschaften für diejenigen, die sich auf den Weg gemacht hatten und neu auf den Weg machten, Kontakte zur Verfügung gestellt haben, Informationen zur Verfügung gestellt haben, Geld zur Verfügung gestellt haben, um einen sich selbst verstärkenden Effekt der Migration in Gang zu setzen, unter deren Folgen wir heute alle zu leiden haben. Der Effekt ist, dass wir heute von Italien über Österreich, von Spanien über Deutschland bis nach Malmö Terrorbanden haben, Drogenbanden haben. In Brüssel ist es beispielsweise so, dass in diesem Hohen Hause das hohe Lied auf die Diversität, auf die Buntheit gesprochen wird und gleichzeitig die belgische Regierung darüber spricht, dass man die Armee einsetzen müsse, um die Drogenkriminalität in der Hauptstadt Belgiens in Brüssel überhaupt noch in den Griff zu bekommen. Wir alle sind dazu angetreten, das nicht nur zu verlangsamen, das nicht nur aufzuhalten, sondern das Ganze wieder restlos rückgängig zu machen, was seit 2015 geschehen ist. Wir wollen das hier im Kleinen zunächst beginnen, beispielsweise mit einem Untersuchungsausschuss Masseneinwanderung, in dem die frisierten Kriminalstatistiken korrigiert werden und der Bevölkerung das ganze und wahre Ausmaß der Masseneinwanderung und seiner Folgen deutlich gemacht wird. Erstens. Zweitens, wir wollen jeden einzelnen verschwiegenen Fall von Vergewaltigung öffentlich machen. Und wir wollen vor allem auch diejenigen, die in den vergangenen 10 Jahren davon profitiert haben, in die Öffentlichkeit bringen, sodass sie von der Öffentlichkeit dementsprechend auch bewertet werden können. Das ist das, was wir im Kleinen machen wollen. Und dein Werk wird uns bei diesem Untersuchungsausschuss helfen können, dabei in die Details zu gehen. Das ist das, was wir im Kleinen hier beginnen wollen. Aber das große Ziel ist es, dass das, was seit 2015 diesem Kontinent, unseren Familien, unserer Heimat angetan worden ist, restlos wieder rückgängig zu machen, während die Linke ein anderes Ziel hat. Durch die massenhafte Einbürgerung in unseren Ländern wird die Fehlentwicklung für die Zukunft verstetigt und verfestigt. Wir kämpfen dagegen und werden eben auch diese Masseneinbürgerung als Folge der Masseneinwanderung kritisch benennen, unabhängig davon, welche Institutionen uns auch immer Maulkörbe verpassen wollen. Nach der Lektüre, ich hatte es gerade schon zitiert, kann man sich denken, so schreibt der Autor, dass Europa sich bereits abgeschafft habe und wir verloren sei. Ich möchte dem widersprechen. Am Ende, und wir sehen die Ansätze, macht sich die Bevölkerung, machen sich die Völker Europas auf, sich dagegen zu wehren, anders zu wählen. Wir werden am Ende gewinnen. Wir werden ein neues Europa bauen, ein Europa der Vaterländer, in dem unsere Bürger sicher, frei und wohlhabend leben können. Vielen herzlichen Dank, dass du mit deinem Werk dazu beiträgst.
Danke dir, René.
Danke, lieber René. Jetzt kommen wir zu etwas komplett anderem, nämlich zum Vertreter eines Landes, der quasi als Bollwerk gegen diese in Europa vorherrschende Meinungslage, dass man jeden und möglichst viele nehmen sollte und könnte, hier vertritt, nämlich Ungarn. Und für mich war Ungarn und das Agieren von Viktor Orban steht schon sehr vorbildhaft, weil Orban eigentlich der Einzige war, der das europäische Regelwerk beachtet hat, der die europäischen Grenzen entsprechend geschützt hat und dem wir eigentlich alle Dank sagen müssten dafür, dass er ein Vorbild in die Richtung war, den Kontinent zu schützen, anstatt andere, ja, die hier Tür und Tor offen gelassen haben und zu dieser Vielzahl an Problemen geführt haben, die wir heute schon gehört haben. Lieber Erne, ich darf dich ersuchen, dass du uns ein bisschen aus diesen 10 Jahren Ungarn berichtest und wie stark der Widerstand gegen euch war und was wir von euch lernen können und wie wir euch unterstützen können.
Lieber Harald, lieber Gerald, ich möchte mich recht herzlich bedanken für die Möglichkeit, hier zu sein mit euch. Ich möchte mich auch am Anfang entschuldigen für mein Sisi-Filme Buster Deutsch, aber man hat mir angedeutet, dieses Gespräch wird auf Deutsch laufen und ich versuche mein Bestes. Wir haben heute in diesem Haus etwas Groteskes gesehen, State of the Union Speech von der Kommissionspräsidentin. Und weswegen ist es grotesk? Nicht nur wegen dem Inhalt her, sondern wegen dem schieren Faktum, dass die europäischen Institutionen, die Vereinigten Staaten von Amerika imitieren. Wir sind keine Bundesländer, wir sind Nationalstaaten. Ungarn, Österreicher, Deutsche, die Spanier, die zusammen ein Europa der Nationalitäten bilden und Europa der Nationen stärken möchten. Wir brauchen keinen föderalen Superstaat mit einer Regierung, mit einer Pseudoregierung und einer Kaiserin in Brüssel. Deswegen ist das sehr wichtig. Was ich heute hier sagen möchte und werde, ist nicht dazu da, um jemanden zu erziehen. Wir sind 27 Mitgliedsländer. Bei den Briten haben wir schon gesehen, dass die Erziehung der Europäischen Kommission nicht sehr gut gelaufen ist. Ich kann nur andeuten und erzählen, wie wir Ungarn dieses Problem, was im Buch von Gerald und in den letzten 10 Jahren besonders in Europa unsere unser alltägliches Leben geprägt hat, wie wir diese Grundsituation sehen, die Frage der Einwanderung. Als nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er, 60er, 70er, 90er Jahren die ersten großen Wellen von Migration und Einwanderung in Westeuropa angekommen sind, waren wir Ungarn von Sowjettruppen besetzt. 1991 sind die letzten Sowjets aus unserem Land weg. Und wir Ungarn haben in der Geschichte gesehen, dass wenn man jedes 100. Jahr von einer Weltmacht überrannt wird, ist das besser, dass man selber entscheidet, mit wem man zusammenleben möchte und mit wem man sein eigenes gemeinsames Leben in seiner eigenen Nation gestalten soll und möchte. Als wir in die Europäische Union eingetreten sind, hat niemand gesagt, dass es ein Gremium in Brüssel geben wird, wo man entscheidet, mit wem die Ungarn in ihrem eigenen Land in 93.000 Quadratkilometern zusammenleben sollen und müssen. Und was ist in 2015 passiert? Nur, dass Sie die Zahlen sehen, in Frankreich und Deutschland gibt es über 2000 Moscheen, in Ungarn sind das 4. In 2015 sind auf einmal Massen von Menschen an der Grenze meines Landes gestanden, die gegen jegliche gesetzliche und internationale Vorschrift über sichere Drittländer gekommen sind. Wenn wir nur die Türkei, Griechenland, Bulgarien, Nordmazedonien, Serbien sehen und natürlich dann Ungarn, Österreich, Deutschland, Schweden, wenn wir diese Route sehen, stellt sich dann die Frage, wo bleibt die Humanität und wo bleibt die internationale Verpflichtung? Weil die deutsche Bundesregierung hat meines Erachtens nach in 2015 mit ihrem Pull-Faktor nicht nur Europa gefährdet, sondern ist gegen auch das, die deutsche Bundesverfassung aufgetreten. Und es ist auch sehr wichtig, dass seit 2015 Ungarn das Land war in der Region, das eindeutig gesagt hat, wir möchten keine illegale Migration in unserem Land. Aber da wir unsere eigenen Grenzen, die Schengen-Grenzen sind, verteidigen möchten und wollen, mit über 2 Milliarden Euro an Investitionen, verteidigen wir damit auch die gemeinsamen Schengener Grenzen. Und bitte lassen Sie mich nur das Rechtsprinzip ganz kurz vorlesen, dass Sie verstehen, wie die Europäische Kommission und die europäische Politik zu der Verteidigung und dem Grenzzaun in Ungarn gestanden ist. Also in Ungarn bei den Grenzen hat 2015 das System der Transitzonen geschaffen. Laut der Europäischen Kommission waren die Transitzonen, die Europa verteidigt haben, Gefängnisse, was aber nicht zutrifft, weil jeder, der in die Transitzone eingetreten ist Richtung Serbiens, konnte, es war offen, Richtung Serbien diese Transitzone verlassen. Aber es ist skurril, dass die Europäische Kommission verlangt, wenn jemand in Schengen einreist, dass er einen Asylantrag stellt, dass während der Zeit diese Menschen sich frei bewegen können innerhalb Schengens. Innerhalb von 24, 48, 72 Stunden sind diese Menschen, wenn sie nicht in den Transitzonen sind, sofort in den verschiedenen westeuropäischen Ländern. Was bedeutet das? Ungarn hat mit dem System der Transitzone Europa geschützt. Ungarn hat mit dem System der Transitzone ihre Länder geschützt. Die Europäische Kommission hat gesagt, das ist rechtswidrig. Dann hat Ungarn das System eingeführt. Okay, Serbien ist ein sicheres Drittland, ist ein Beitrittskandidat der Europäischen Union. Jeder, der Asyl beantragen möchte in Ungarn, kann gerne in das Konsulat in Ujvidek Novi Sad oder in Belgrad reingehen und kann einen Antrag stellen. Was hat die Europäische Kommission darauf geantwortet? Nein, wir müssen diese Menschen nach Ungarn reinlassen. Wir werden diese Menschen nicht nach Ungarn reinlassen. Und wir werden damit ihre Länder, Europa und Schengen verteidigen. Danach hat die Europäische Kommission einen Antrag gestellt vor dem Europäischen Gericht. Und Ungarn hat deswegen die größte Strafe in der Geschichte der Europäischen Union bekommen. 200 Millionen Euro sofort und jeden Tag 1 Million Euro bis zur Vollstreckung des Urteils. Wir bezahlen jedes Tag vom Steuer. Ungarn bezahlt jedes ja, von seinem eigenen Geld jeden Tag 1 Million Euro, dass wir die Schengener Grenzen verteidigen und Menschen unkontrolliert nicht in den Schengen-Raum reinlassen. Der Pull-Faktor, das aus Westeuropa gekommen ist, ist unbegreiflich. Hunderttausende Millionen Menschen gehen diesen Weg, um nach Europa zu kommen, weil Europa eine Politik der offenen Tür gemacht hat. Bewegt von Grünen, Sozialisten und verschiedenen Soros-NGOs und Organisationen. Und was passiert in diesem Europa? wir müssen täglich 1 Million Euro bezahlen, oder der Innenminister der frei gewählten italienischen Regierung muss in Italien vor Gericht, weil er die Außengrenzen dieses Kontinentes verteidigt hat, damit auch die Grenzen Österreichs, die Grenzen Deutschlands, die Grenzen Frankreichs. Und niemand regt sich auf. Recht wird heute, das Recht der frei gewählten Nationen und Regierungen wird heute in Europa vergewaltigt. Ein europäischer Superstaat möchte entscheiden, dass wir statt einer normalen demografischen Politik ein Kontinent der massenhaften Einwanderung werden. Dass in den Schulen 30, 40, 50, 60% der Kinder nicht mehr die Sprache der mehrheitlichen Bevölkerung sprechen. Dass es Bezirke gibt in Westeuropa, in westeuropäischen Städten, wo sich die Menschen und die älteren Menschen nicht mehr zu Hause fühlen können. Und ich muss Ihnen eines sagen, ich kann nicht entscheiden, nicht hier von Straßburg, nicht aus Brüssel, nicht aus Budapest, wie man in Frankfurt, in Köln, in Paris oder gar Madrid leben sollte. Wir möchten das nicht tun. Wir möchten nur eines. Man soll uns in Ruhe lassen, so zu leben, wie wir möchten. Das ist das Einzige, was wir in der Politik laut seit 2015 sagen. Wir möchten zuerst die ungarische Bevölkerung Ungarn verteidigen. Wir möchten ungarische Kinder in den ungarischen Schulen haben. Wir möchten unsere nationale Identität verteidigen. Und danach verteidigen wir Schengen, die Außengrenzen Europas und Europa. Das ist das, wofür wir eintreten. Das ist das, weswegen wir mit den Patrioten hier zusammen im Europäischen Parlament auch zusammenarbeiten, dass wir ein besseres Europa in 10, 15, 20 Jahren haben. Danke sehr.
Danke dir, lieber Erne. Ich darf das Wort jetzt am Podium weiterreichen an Hermann Tertsch, meinen Sitznachbarn auch im Europäischen Parlament. Und ich glaube, für uns ist das besonders interessante, inwieweit Spanien hier auch Opfer dieser Entwicklung ist. Ich habe einmal die Möglichkeit gehabt, mir anzusehen, was sich in Ceuta ereignet hat. Und das ist wahrlich abenteuerlich. Und ich sage, Spanien war bei uns jetzt nicht so im Tourreisefokus, wie es aus anderen Himmelsrichtungen der Fall war. Ich glaube, Spanien ist auch eines der ganz, ganz Leidtragenden dieser falsch verstandenen Willkommenspolitik. Und lieber Hermann, ich freue mich darauf, dass du uns einen Einblick gibst in das, was sich in Spanien die vergangenen Jahre ereignet hat.
So, danke sehr. Danke an alle für die Anwesenheit. Entschuldigen Sie mir mein rostiges Deutsch. Ich habe mal besser Deutsch gesprochen. Aber und danke sehr, Gerald. Danke sehr an Gerald Groß, weil das Buch ist wichtig. Es ist ein wichtiges Buch in einem wichtigen Moment in Europa, wo ich würde sagen, tagtäglich wir Beweise haben, wie katastrophal und für alle, nicht nur für Deutsche, nicht nur für Österreicher, sondern überhaupt für ganz Europa, wie katastrophal und verbrecherisch die Entscheidung und damals diese Maßnahmen von Frau Merkel waren. Was die Motive waren, die Gründe dafür, da kann man nur rätseln. Hans-Georg Maaßen sagt, dass das gewollt ist, dass das wirklich ein Attentat gegen die deutsche Nation ist, im großen Stil. Ich tendiere auch diese Sache so zu sehen. Ich sehe es auch in Spanien. Ich glaube, in allen Ländern, wo wir Regierungen haben, und die spanische ist vielleicht die zurzeit verbrecherischere von allen 27 Regierungen, die zum Teil sehr, sehr verantwortungslos sind. Aber vielleicht keine ist jetzt in diesem Moment so aktiv daran beteiligt, die eigene Nation zu zerstückeln und Schaden zuzufügen, wie die spanische vom Sozialist Pedro Sánchez, der korrupteste, der größte Lügner. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, die ganze Wir sprechen nicht mehr von Korruption, sondern wir sprechen in Spanien schon von organisiertem Verbrechen. Es ist organisiertes Verbrechen, es ist mit sehr, sehr weitreichenden Beziehungen zu den korrupten Diktaturen in Lateinamerika, zu dem Kokainhandel und so weiter. Und da ist natürlich Menschenhandel auch dabei. Es ist ein riesiges Geschäft. Und das muss man auch dazu sagen. Und in Spanien ist es so entwickelt worden. Es ist die Industrie, die daraus jetzt in diesen letzten Jahren in Spanien geschaffen wurde, wo die öffentlichen Gelder nur so fließen für unbegrenzt. Wir haben zum Teil in den Gemeinden haben wir Budgets, die 5.000 Euro pro Ausländer ausgeben, nicht wahr? Und so, theoretisch ausgeben. Auf jeden Fall geht das Geld aus den öffentlichen Kassen raus, um diese Jungens oder ältere illegale Immigration, die reinströmt, die durch Flughäfen, aber an den Küsten. Die Regierung hat die ganze Überwachung hat sie abgestellt. Es wird Kokain, Haschisch und Menschen kommen frei rein jeden Tag über die Strände. Am helllichten Tag werden die Drogenpakete rausgebracht und mit den Drogenpaketen 300 Leute aus den Booten am Strand. Es liegen Leute am Strand zur Zeit und die kommen wirklich mit einer Frechheit und mit einer, die wissen, wie die Impunität, also es ist wirklich, also es ist einfach sehr leicht zu kommen, weil die haben das Ganze, die ganze Situation haben sie eingefädelt, damit diese Einwanderung massiv jetzt geworden ist. Wir haben zurzeit, und deswegen ist so ein wichtiges Buch, weil wir sehen in Spanien auch, wie in Deutschland, die Verachtung der Opfer. Das ist ein unglaubliches, es ist wirklich eine, ich finde es so abscheulich, wie man von den Politikern, von der Presse und von den Behörden sieht, wie sie die Opfer verachten, wie sie die Leid vertuschen und irgendwie verdecken, wie sie die Leiden und die Taten selber unter den Teppich kehren wollen. Jetzt haben wir dieses totale Beispiel in den Vereinigten Staaten mit dieser jungen Ukrainerin, die erstochen wurde als einzige Weiße im Zugwagen von einem Verbrecher zugeschossen. Die ganzen Zeitungen und Fernseher und so weiter, die uns monatelang mit George Floyd, mit einem Verbrecher, der mit der Polizei in einer Situation, in einer schwierigen Situation umgekommen ist, auch weil er drogenabhängig war und so weiter und so weiter. Den Polizisten haben sie für 20 Jahre eingesperrt von ihm haben sie einen Märtyrer gemacht und einen Held. Die Ukrainerin ist in keiner Zeitung erschienen, in keinem Fernsehen und so weiter. So, wir haben, wie ich sage, die Regierungen sind, und damit werde ich, die Regierungen sind schuld. Wir haben Regierungen, die vor ihrer eigenen Bevölkerung Angst haben und die wollen, dass diese Bevölkerung schwächelt und sich nicht reagieren kann und sich nicht verteidigen kann. Wir sehen das in England jetzt ganz besonders wie Starmer, eigentlich wie Pedro Sanchez, in derselben Weise und mit derselben Brutalität eigentlich Partei ergreift für diese islamistischen Gruppen, die jedes Mal frecher und proaktiver eigentlich Kontrolle übernehmen im öffentlichen Raum und gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Deswegen glaube ich, das Buch und die Parteien, die heute das Wort ergreifen und an die Opfer erinnern und die Schuldigen anzeigen, sind das wichtigste politische Werk, das wir heute zurzeit an uns betreiben können. Ich glaube, die Immigration ist die Gefahr für die Zivilisation heutzutage. Ich glaube auch, dass wir noch eine Rettung haben, sonst wäre ich nicht hier, sonst wäre ich depressiv irgendwo saufen gegangen. Aber ich glaube, wir können es machen, es wird traumatisch. Es ist längst schon eine Lage, die unbedingt und ohne andere Möglichkeiten traumatisch werden wird in Europa. Aber es muss so sein und es wird so sein, weil wir können nicht resignieren. Wir können nicht zulassen, dass wir irgendwie auf dem politischen Programm unser Verschwinden auf dem politischen Programm steht. Und unsere Nationen müssen weiter bestehen. Und dafür müssen wir alle kämpfen. Danke sehr, Gerald, für das. Und danke für die Möglichkeit, mich auszusprechen. Danke.
Danke.
Danke dir, lieber Hermann. Ich darf jetzt Folgendes vorschlagen. Ich möchte aus meiner Sicht eine Klarstellung noch machen, eine Präzisierung vielleicht. Dann würde ich dir das Wort geben für eine Art Konklusion aus deiner Sicht. Du bist der nicht im Parlament sitzt, aber die Dinge und Geschehnisse im Parlament akribisch beobachtet. Und dann schlage ich vor, dass wir in eine Diskussionsrunde eintreten, wobei die Damen und Herren der Medien hier Priorität haben, sofern sie Fragen an jemanden von uns im Podium haben. Ich glaube, das, was uns hier alle am Podium eint, und ich unterstelle es jetzt einmal den anderen, und man kann ja dem auch noch widersprechen, wir alle sind der Auffassung, dass Menschen, die Hilfe benötigen, diese Hilfe anzugedeihen ist. Das ist unumstritten und keine Frage. Und ich glaube, dass gerade wir Österreicher auch in unserer Tradition des politischen Handelns hier für eine sehr erfolgreiche Bilanz verweisen können. Es war 1956 der Ungarnaufstand. Erne, ich glaube, du kannst mir recht geben, wer hat geholfen? Es waren die Österreicher. Es war 1968 der Prager Frühling. Wer hat geholfen? Es waren die Österreicher. Überhaupt keine Frage. Ich darf Ihre Aufmerksamkeit oder Erinnerung zurücklenken an die 90er Jahre, Jugoslawienkrieg. Wer hat geholfen? Die Österreicher. Und da kam das erste Mal ein kleiner Konflikt heraus, nämlich als in Kosovo die kriegerischen Wirren beendet waren und in Österreich, einem kleinen Staat, 70.000 Kosovaren waren, deren Schutz auf Zeit für beendet erklärt war. Diese Personen keinerlei Lust und Laune hatten, zurückzugehen. Ja, wir haben darauf mit Massivität aufmerksam gemacht. Die Regierung damals, an der wir nicht beteiligt waren, hat erkannt, wir haben Recht und Schutz auf Zeit hat geendet und hat sogar für mich ein Kuriosum den Leuten Geld angeboten, dass sie in ihre Heimat zurückgehen mögen und am Wiederaufbau helfen. Und da ist der Strukturfehler, dass die Leute, denen wir Schutz und Hilfe angedeihen lassen, natürlich dann, wenn der Schutzgrund wegfällt, wieder gebeten, angehalten, überzeugt, motiviert werden, in ihre Heimat zurückzugehen und ihren Landsleuten zu helfen. Nur so kann die Welt funktionieren. So, Nummer eins. Nummer zwei, wir glauben, dass jeder Euro, den wir für Hilfe aufwenden wollen, in der Welt, wo auch immer das notwendig ist, in der Region selbst die 10-fache, die 20-fache, die 50-fache Wirkung entfaltet, dass irgendwo im Herzen Europas, wo wir unter einer derartigen Preissituation leiden, dass wenn wir hier Syrer, Afghaner, Marokkaner, wen auch immer, ja, Schwarzafrikaner nehmen, hier sich eine Vielzahl von Geldern dafür aufzuwenden sind, als wenn in der Region selbst das stattfinden täte. Es gäbe genug Modelle in der Region selbst, dass hier Hilfe angedeiht werden lassen kann. Ich erinnere mich, dass die Kommission selbst in ihrer Hilflosigkeit damit den Vorschlag gemacht hat, mit Ländern im arabischen Raum hier entsprechende Abkommen zu schließen, dass man den Menschen, die Hilfe brauchen, diesen vor Ort angedeihen lässt und mit wesentlich weniger Finanzaufwand für die Zeit, wo diese Hilfe notwendig ist, auch natürlich wesentlich weniger an Aufwand seitens Europas zu tragen hat und wir nicht diesen, was Samuel Huntington einmal beschrieben hat, diesen Clash of Civilizations erleben, den wir gerade hier haben. Du hast sehr viele Einzelbeispiele erwähnt, aber ich erinnere mich an die Großen zurück. Wer erinnert sich heute noch am Bataclan-Theater, wo ein Massaker veranstaltet wurde im Herzen Paris, ja, an Charlie Hebdo, ja, die aufgrund eines Titelblattes da, hinweggeschlachtet wurden. Ja. Wir erinnern uns bitte auch kaum mehr zurück an den Brüsseler Flughafen mit 33 Toten. Und ich weiß nicht, wie viele Verletzten, die wir zu verzeichnen hatten. Hier in Straßburg, als vor wenigen Jahren jemand mit einem Maschinengewehr durch die Innenstadt lief während der Weihnachtsfeierlichkeiten und danach die Straßburger Innenstadt ja nur mehr mit diesem Radar-Eintritten dazu betreten war. Wir haben in Wien den Fall gehabt mit einem Amokläufer und einem Maschinengewehr und diese Köpfungen, die in Frankreich in großer Zahl stattgefunden haben. Hier kommen auch zu uns viele, die uns verachten, unsere Lebensweise entsprechend verachten, die mit unserer Kultur nicht wollen. Das sei ihnen unbenommen, aber bitte, dann sollen sie dort zurückgehen, woher sie kommen und nicht daran arbeiten, unsere Kultur zu verändern. Das hier ist unser Land, das ist unsere Lebensweise. Wir haben die Verpflichtung, zu der wir uns bekennen, Menschen, die Schutz und Hilfe brauchen, diesen Schutz und diese Hilfe angedeihen zu lassen. Aber, und das ist das Notwendige, Asyl hat nichts mit Einwanderung zu tun. Asyl ist immer nur Schutz auf Zeit. Und wenn der Asylgrund wegfällt, dann haben, und das ist ein Gebot des Anstandes, die Menschen, die hier mit unseren Mitteln diesen Schutz und diese Hilfe erhalten haben oder auch in anderen Ländern diesen Schutz und diese Hilfe erhalten haben, die Verpflichtung, in ihrem Land am Wiederaufbau zu helfen, an der Wiedererstarkung ihres Landes mitzuhelfen, sich um ihre Leute zu kümmern. Das ist der einzige Weg, wie diese Welt funktionieren kann und nicht, wie es dort diese Kommission nach der von Merkel beginnen vor 10 Jahren bis zum heutigen Tag, wir uns immer mehr arabisieren, afrikanisieren, unsere Kultur immer mehr den Bach hinabgeht. Das ist auch ein Verbrechen an uns, an den Menschen, die hier auch das Recht haben, in ihrer autochthonen Kultur eine friedliche und eine gedeihliche Zukunft nehmen zu dürfen. Das ist, glaube ich, das Wichtige von unserer Seite, Schutz und Hilfe für die, die es benötigen. Aber das hat nichts damit zu tun, die Menschen tausende Kilometer aus Arabien, aus Afrika, nach Österreich, nach Deutschland, nach Schweden und in sonst viele Länder Europas hereinzuholen. Das macht keinen Sinn, das wollen wir nicht. Und wir sehen diese Menschen hier auch nicht als willkommen, wenngleich wir unsere Verpflichtung auch unterstreichen wollen, sofern die Kriterien dafür gegeben sind, in ihrer Region oder im Umfeld ihrer Region entsprechend Schutz angedeihen zu lassen. Gerald, bitte triff aus deiner Sicht die Conclusio, wie du das du erlebt hast, wie du den heutigen Tag im Parlament erlebt hast. Und dann würde ich sagen, machen wir eine vielleicht kurze und lebhafte Diskussion.
Danke dir, lieber Harald. Viele wissen es vielleicht nicht, aber ich war zwischen 2008 und 2013 oder so in dieser Zeit Mitglied des österreichischen Parlaments. Ich habe hier dann doch mehr Kafka gefunden als in Österreich. Franz Kafka. Lieber Harald, herzlichen Dank für diese Möglichkeit heute, das hier zu diskutieren und auch für dieses Auditorium, dieses großartige Auditorium, liebe Abgeordnete, Mitarbeiter, Journalisten. Für mich eine große Ehre. Deutsche Medien berichten, Mainstream-Medien, öffentlich-rechtlicher berichtet über das einzige Buch am deutschsprachigen Buchmarkt. Keine Zeile über diese 10 Jahre Merkels Werk. Deutsche Medien geben Opfern keine Silbe, keine Zeile. Eine Zeitung, ein Internetmagazin, Deutschlandkurier, hat am Breitscheidplatz in Berlin ein Mahnmal aufgestellt. Es wurde binnen von wenigen Stunden weggeräumt, obwohl es politisch unproblematisch an die Opfer der merkelschen Politik gedacht hat. Man will die Opferzahl, die Schäden vertuschen und negieren. Ich komme zur Conclusio, wie gewünscht. Die Conclusio ist, die Welt steht Kopf. Ich sitze hier in diesem Auditorium am Präsidium mit einem Vertreter der Freiheitlichen Partei. Ich war immer ein Freiheitlicher, muss jetzt nicht einen Ehering tragen, um eine Liaison mit euch seit 1992 zu haben. Es ist gut so, wenn man hin und wieder in seine ehemalige Familie zurückkehrt. Aber ich gehöre zu dieser Familie. Ich sitze mit der Freiheitlichen Partei, mit der AfD, mit der Fox, mit der Fidesz hier und in den beiden Fraktionen finden sich andere, sehr viele konservative Kräfte. Dass ausgerechnet die konservativen Kräfte heute die Errungenschaften der Progressiven verteidigen und vertreten, halte ich für einen Treppenwitz der Geschichte. Dieses Europäische Parlament hat die dahinterstehende Wokeness, die in diesen Räumen ja spürbar ist, ich habe das auch heute ein wenig bemerkt, eine Abgeordnete des linken Spektrums, die aus dem Saal hinausgegangen ist, und da standen heute ein paar Leute, sie wurde sofort hysterisch. More space, more space, more space. Mehr Raum. Also es sind schon hysterische Persönlichkeiten hier in diesem Haus tätig, die wahrscheinlich in der freien, wirklichen Welt kaum überleben würden, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass hier sehr viel Phobiker unterwegs sind. Aber ist in Ordnung. Wie gesagt, wir haben ja Gesundheitssysteme in den einzelnen Ländern. Psychiatrische Diagnosen sind therapierbar, auch in Europa. Aber es ist eigenartig, ich möchte zurückkommen, bevor ich mich verliere, dass Konservative die progressiven Werte vertreten. Über Jahrzehnte haben Menschen in Europa die Frauenrechte erstritten, aus einem patriarchalen System heraus, das uns anerzogen wurde, das sozialisiert war. Auch bei den Marischka-Filmen von Sissi zu dieser Zeit hatten Frauen noch kein Wahlrecht. Danke, Graf Andraschi, in deinem wunderschönen Deutsch, das du heute uns zum Besten gegeben hast. Dass heute mittlerweile konservative Kräfte die Errungenschaften einer Alice Schwarzer in Deutschland, einer Johanna Donal vertreten, weil sie die körperliche Unversehrtheit von Frauen mehr verteidigen als die progressiven Kräfte, die sich nur mehr auf das Binnen-I beschränken und die größten Feinde der Frauenfreiheit, der Frauengesundheit und der Frauenunversehrtheit größtenteils nach Europa geholt haben. Sie diskutieren so über Buntheit, Toleranz, Wokeness, 72 Geschlechtsidentitäten, Homosexualität. Dass ausgerechnet die konservativen Kräfte im Europäischen Parlament, und mit konservativ meine ich jetzt nicht jene, die 72 Geschlechtsidentitäten, also die Irrenanstalt, den Gugelhupf, wie wir in Österreich sagen, vertreten, sondern zumindest eine Gleichberechtigung unterschiedlicher Sexualität, die ohne dies Privatsache ist. Dass ausgerechnet die Konservativen nun Homosexuelle vertreten, damit sie von Islamisten nicht auf einen Baukran gehängt werden, finde ich auch spannend. Und jene, die mit Homosexuellen bei den bunten Regenbogenparaden überall mitmarschieren, in Wahrheit diese ganze homosexuelle Gruppierung nur missbrauchen, weil sie ihre größten Feinde an den Kontinent geholt haben, nämlich jene, die das Rad der Zeit zurückdrehen wollten, ins Mittelalter, in die Höhle am Hindukusch, wo das Faustrecht, das Blut und das Messer gilt. Auch eigenartig. Wenn ich nach Ungarn blicke und weiß, dass in Ungarn die jüdische Gemeinde 100.000 Mitglieder hat und sich jüdische Mitbürger in Ungarn frei mit Kippa in den Straßen Budapests bewegen können, sie aber in Deutschland und in Österreich nicht mehr bewegen können und in Österreich die israelitische Kultusgemeinde auf 8.000 Mitglieder geschrumpft ist und die meisten entweder nach Israel zurückgehen oder nach Ungarn gehen, dann ist es schon eigenartig, dass ausgerechnet die Konservativen nun die jüdischen Mitbürger vertreten müssen, weil es jene, die es vorgeblich die letzten Jahrzehnte getan haben, diese jüdischen Mitbürger religiös motivierten Antisemiten ausgeliefert haben, weil ihnen die offenbar wichtiger waren, weil offenbar das Andenken ja nur dem toten Juden, aber niemals dem lebendigen Juden gilt. Beim Konzentrationslager kann man ja schnell einen Kranz hinlegen. Aber wenn es darum geht, das jüdische Leben in Europa zu verteidigen nach 45, dann sind sie alle sehr kleinlaut. Aber die Verteidigung findet man plötzlich bei Viktor Orban in Ungarn. Darüber spricht ja keiner. Oder bei den konservativen Kräften, die mittlerweile die jüdischen Mitbürger vertreten müssen. Also was ich Ihnen sagen will, die Welt steht Kopf, die Welt steht Kopf, weil wir bis vor 10, 15 Jahren glaubten, der Konservatismus ist es was Reaktionäres, es ist was mit alten Zöpfen, es hat keine Zukunft, es ist nicht mehr modern. Und heute erkennen wir, dass die Warnhüter der europäischen Werte, Grundrechte, Freiheit, Meinungsfreiheit, körperliche Unversehrtheit, ausgerechnet die Patrioten, die patriotischen Kräfte Europas sind. Die freiheitlichen Kräfte, die freisinnigen Kräfte. Und das sollte langsam jeden Idioten in Europa bald einleuchten. Und dass die Linken und die Progressiven ihre eigenen Grundwerte verraten haben, weil sie neue Wählerschichten erschließen wollten. Jörg Haider hatte einst gesagt, 1992, Jörg Haider, dem ich sehr verbunden war und bin und bis an mein Lebensende bleiben werde, bevor die Politiker das Volk austauschen, sollten wir die Politiker austauschen. Und enden möchte ich mit einem Zitat aus einem Interview, das ich führen durfte mit dem von mir sehr verehrten Václav Klaus, dem Helden der sanfteren Revolution in dem Fall. Tschechiens ehemaliger Staats- und Regierungschef geht mit Angela Merkel hart ins Gericht. Er kennt sie seit Jahren hautnah, hat einige politische Debatten, nicht zuletzt um den EU-Vertrag von Lissabon, mit ihr geführt. Klaus, heute, es war ein tragischer Fehler und wir wussten das von Anfang an. Nicht erst nach 10 Jahren. Leider noch nach einem Jahrzehnt ist das nur die Position einer Minderheit europäischer Politiker. Migration wird noch heute grundsätzlich als etwas Positives akzeptiert. Schon damals stand Angela Merkel nicht alleine da. Die multikulturalistische Idee, dass Migration etwas Positives ist, war immer eine sogenannte europäische Idee. Nicht die Idee der Menschen, sondern die der europäischen Eliten und der Politiker. Für mich ist Migration etwas Unnormales und Unnatürliches und dabei bleibe ich. Jeder Mensch ist in ein Land, in eine Region, in eine Identität, in eine Kultur, in eine Sprache geboren. Daraus entwickeln sich Talente, daraus entwickelt sich ein Leben. Einen Menschen zu entwurzeln und in transkontinental 6000 Kilometer durch Sozialleistungen gelockt über den Globus zu führen, ist für mich unnatürlich. Und wenn in diesem Europäischen Parlament in diesen Stunden schon einmal wieder mehr über das Existenzrecht anderer Staaten in Middle East gesprochen wird, dann möchte ich schließen, auch wir Europäer haben ein Existenzrecht. Danke Ihnen.
So, das war mir ein sehr vorläufiges Schlusswort oder eine Conclusio. Ich würde jetzt sagen, dass wir sowas wie eine Diskussionsrunde eröffnen könnten mit Priorität für die anwesenden Medienvertreter. Ein paar haben den Weg zu uns gefunden. Wenn von deren Seite jetzt Fragen oder Beiträge gewünscht sind, dann herzlich gerne. Ich stelle es einmal so offen in den Raum. Florian, bitte.
Vielen Dank für die Veranstaltung, möchte ich vorausschicken. Sie haben es am Anfang angesprochen, Herr Gross, dass die Vergangenheit der Frau Merkel, im DDR-Kommunismus. Weiß man da mehr darüber? Ist sie wirklich ein U-Boot, das Europa untergejubelt wurde?
Naja, dass sie keine Konservative ist, dürfte wohl jedem klar sein. Und im Vergleich zu Helmut Kohl oder zu einem Konrad Adenauer oder zu einem Viktor Orban oder einem Herbert Kickl oder einem Dino Kruppala ist sie beileibe keine Konservative, sondern sie ist dafür verantwortlich, dass die CDU-CSU nach links gerutscht ist und sie ist im Übrigen die Urmutter jener Partei, die René Aust heute vertritt. Sie ist die wahre Gründermutter. Ich habe heute in diesen Gängern, Stiefmutter, wenn sie eines richtig gemacht hat, dann den Gründungsgedanken für die AfD zu liefern. Sie hat nur ein einziges richtig gemacht, sie hat euren Grundstein gelegt. Ich bin heute da auf den Gängern Frau Hohlmeier begegnet. Sie schaut zwar mittlerweile aus wie ihr Vater, aber sie hat ihren Intellekt, den Intellekt nicht leider, aber ihren Vater Franz Josef Strauß habe ich sehr verehrt. Franz Josef Strauß sagte einst, neben der Union gibt es keinen Platz, also rechts neben der Union gibt es keinen Platz. Diesen Platz hat Angela Merkel geschaffen, weil sie die Union in die Mitte gerückt hat. Das heißt, Angela Merkel ist keine Konservative. Und zur Geschichte von Angela Merkel gehen wir einfach zurück. Sie war in der FDJ, in der Jugendorganisation der SED, der DDR. Und sie war dort nicht für Häkel- und Kochkurse oder Faltenbügelkurse für ihren Faltenrock beauftragt, sondern sie war Propagandareferentin ihrer Organisationseinheit. Jetzt musst du einmal unter Erich Honecker Propagandareferent werden. Ich würde sagen, da bist du ein ideologischer Überzeugungstäter. Mittlerweile ist sie eine Triebtäterin, weil sie sieht ihren Fehler nicht. Daraufhin ist sie aus der DDR sozialisiert, bei der SPD, bei der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vorstellig geworden und wollte Mitglied werden. Ein technischer Fehler hat dazu geführt, dass ihr Mitgliedsaufnahmeantrag nicht organisatorisch abgearbeitet werden konnte. Dann hat sie sich quasi einer politischen Freischärlertruppe in der DDR angeschlossen von freiheitsliebenden Bürgern Und die sind dann von der Union nach der Wiedervereinigung geschluckt worden. Und am Ende war sie die Vorsitzende der Union. Der Weg ist genauso weit, wenn ich von hier morgen der Vorsitzende des ZKs, der KPDSU, der UIDSSR werde. Lichtjahre. Sie hat es geschafft. Und daher sage ich, ja, sie war eine Linke, sie ist eine Linke, sie ist ein schwarzes, sie ist ein rotes Schaf im schwarzen, ein roter Wolf im schwarzen Schafspelz. Sie ist ein U-Boot, ein trojanisches Pferd und das ist keine Verschwörungstheorie. Und der Hans-Georg Maaßen, deutscher Verfassungsschutzpräsident, genau zu der Zeit, wo sie Kanzlerin war, sagt, das ist auch in diesem Buch wiedergegeben, die Legende, wonach es sich bei ihr um die evangelische Pastorentochter mit der Bibel und dem Faltenrock handelt würde, ist eine reine Erfindung ihrer PR-Abteilung. Sie ist eine beinharte Ideologin immer gewesen, die aus purem Kalkül gearbeitet hat. Und bevor sie am 31. August den Satz "Wir schaffen das" gesagt hat, hat diesen Satz 5 Tage vorher der SPD-Vizekanzler Sigmar Gabriel in Deutschland gesagt. Darüber spricht ja keiner. Ihre Pressesprecher haben mir dann gesagt, stell dir vor, Angela, der Gabriel sagt, wir schaffen das. Und sie hat das aufgeschrieben und gesagt, das sage ich lauter, das sage ich bei meiner Bundespressekonferenz. Ein wahrer Wettbewerb, wer in Deutschland humaner wirken will. Gut, das verstehe ich bei den deutschen Kanzlern, ich habe es natürlich aus der Historie ein Problem, dass ihr nicht sonderlich immer beliebt wart. Aber deswegen muss man ja nicht ganz Europa zerstören, nur damit man endlich einmal humanistisches Antlitz bekommt. Das habe ich nicht verstanden, bis heute nicht. Sie ist eine Mogelpackung.
Nachfrage. Wenn ich noch eine Anschlussfrage stellen darf, was wir freien Medien, die uns trauen, noch mitzudenken, schon lange hinterfragen, ist, gibt es eine größere Strategie im Hintergrund? Gibt es große Spieler wie Supermächte, die von einer Destabilisierung Europas profitieren könnten? Weiß man irgendetwas davon, wer hinter dieser Flutung Europas mit Kulturfremden stehen könnte?
Es ist eine Mischung aus Dummheit und Bösartigkeit. Es ist keine Verschwörungstheorie. Linke und Progressive sehen in den Nationalstaaten einen Fehler in der Konstruktion. Sie sagen, Nationalstaaten begründen den Patriotismus. Der Patriotismus begründe Aggression zu anderen Ländern. Die Aggression zu anderen Ländern begründet Krieg. Daher sind Linke und Progressive der Meinung, wir verwässern Nationalstaaten, wir lösen Nationalstaaten auf, dann gibt es auch keinen Krieg mehr, wir vereinheitlichen. Daher auch die Idee der Vereinigten Staaten von Europa, wo dann das Komitat Budapest nur mehr Bundeslandverwaltung ist und der Viktor Orban in Zukunft Regionalgouverneur wird. Das ist deren Strategie, das Brechen des Patriotismus. Ich habe ein anderes Verständnis. Achte jedermanns Vaterland, aber das deinige Liebe. Das ist mein Verständnis von Patriotismus und von souveränen Nationalstaaten. Und da treffen zwei Denkschulen aufeinander. Die Denkschule, es darf keine Nationalstaaten mehr sein, es darf kein homogenes Staatsvolk mehr geben, das sich auf Identität, Kultur, Sprache bezieht, möglicherweise auch gleiche Religion, in dem Fall das Christentum in Europa größtenteils. Wenn das verwässert wird, wenn das aufgebrochen wird, wenn wir die Menschen in ein Vakuum stoßen, wenn wir sie zu perfekten Untertanen machen, zu Steuerzahlern, die sich an kein Volk, an keinen Staat mehr gebunden fühlen, in ihren Ländern nur mehr hausen, aber nicht mehr leben, dann brechen wir den Nationalismus auf, der von Linken als Nationalismus gebrandmarkt wird und in Wahrheit nichts anderes als ein gesunder Patriotismus ist. Und die Zuwanderung dient dazu. Das Beispiel mit dem Wasserglas. Ganz einfach. Das dient dazu, den Nationalstolz, den Patriotismus zu brechen, die Länder aufzubrechen. Kein anderes Land würde sich das bieten lassen. Israel lässt sich das nicht bieten. Kein Land der Welt würde es sich bieten lassen. Nur die alte Tante Europa ist auf einem Selbstmordtrip. Der Suizid der Bunten und Woken. Die sagen, wir bringen uns um. Es ist ja logisch. Auf eines ist immer Verlass, auf den Selbsthass der Europäer.
Danke dir. Gibt es sonstige Begehrlichkeiten der Fragen, die noch gestellt werden könnten? Es gäbe jetzt die Möglichkeit.
Mikro. Gäbe jetzt die Möglichkeit, dass du, wofür wir dir sehr, sehr dankbar sind, etliche Bücher mitgebracht hast, dass du die auch entsprechend signierst. Ich gebe noch ein kleines Bier aus dafür. Und ich kann dir heute schon sagen, dass das nicht das, das heute muss nicht das letzte Mal der Fall sein wird, wo wir dich hierher holen.
Danke.
Du hast uns einen sehr interessanten, einen sehr lebhaften Nachmittag bereitet mit deiner solche sehr scharfen Zunge, die in Österreich dir sehr, sehr viele Seher und Follower in den sozialen Medien beschert. Und ich glaube, das hier zu lesen ist ein gutes Rüstzeug für die Diskussion, die wir alle in unserem Bereich führen müssen, führen sollen, einfach zu überzeugen, was hier an Wahnsinnigkeiten in den letzten 10 Jahren passiert ist, wohin die Reise gehen soll aus Sicht der anderen, wohin wir es entwickeln wollen aus unserer Sicht. Und ich glaube, dass so viele unterschiedliche Herangehensweisen, dass wir mit den Souveränisten hier eine schon sehr, sehr enge Form der Kooperation entwickelt haben, die wir noch weiter verzahnen wollen und an der wir arbeiten und ich sage mal mit immer mehr Einflussträgern in Europa, die immer mehr an Zuspruch aus ihrer jeweiligen Bevölkerung haben, kann ich schon heute sagen, mit uns weht eine neue Zeit, eine Zeit, die besser ist als die, unter der wir jetzt aktuell zu leiden haben und wo ich meine, dass mit dem Erstarken unserer Parteien, mit dem Anwachsen unserer Allianzen auch eines wieder Einzug halten wird in Europa, in der westlichen Welt, und das ist die Normalität. Und das, was hier so maßlos bekämpft wird von den anderen, wo ich sage, ich bin wahnsinnig froh, dass es das gibt, nicht nur in Ungarn, wo du die Festlegung auf 2 Geschlechter hast, auch jetzt in den USA, was ihnen besonders wehtut, einfach eine Festlegung per präsidentiellen Akt hast, wo du sagst, es gibt nur 2 Geschlechter, es gibt nicht 30, 40, 50 oder 100 Geschlechter, es gibt exakt 2 Geschlechter, aus Ende, das war es. Und genau diese Herstellung von gewachsener Normalität, bei allem Respekt, den wir allen Menschen entgegenzubringen haben, glaube ich, dass eine Zukunft ist, die eine sehr taugliche ist, die von immer mehr Menschen ihre Unterstützung haben wird. Und als ich vor 10 Jahren herkam als Fraktionsloser mit meinem Beitrag für das Heranwachsen einer Allianz, ich glaube, eines kann ich noch sagen, an einem arbeite ich noch mit meinem Herzblut. Diese Truppe da, die drehen wir um. Wir werden noch, Stärkste werden in diesem Haus, wir werden alle zusammenarbeiten und werden auch dafür sorgen, dass dieses Europäische Parlament hier wieder Verantwortung zurückmittelt an die Mitgliedstaaten, an die Parlamente der Mitgliedstaaten, dass direkte Demokratie wieder mehr zählt als der Lobbyismus, der hier in einer Art und Weise Einzug gehalten wird, indem man ihn dringend redimensionieren muss. Und das, was Europa groß gemacht hat, nämlich die Freundschaft der Völker und Staaten zueinander, wieder das Bestimmende wird und nicht das Herbeiführen von einem uniformen Konsumenten, einem europäischen Einheitskonsumenten. Ein bisschen hat man das Gefühl, dass man uns dazu entwickeln möchte, sondern nein, Bürger von stolzen Staaten, großer Nationen, die auf Augenhöhe zueinander und in Freundschaft miteinander an einer friedlichen Zukunft in Freiheit und Würde für jedermann arbeiten. Das ist unser gemeinsames Ziel. Danke, dass du gekommen bist.